WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Hier ist Jürgen Wiebeke. Und heute sind wir ausnahmsweise mal nicht für die großen Dinge des Lebens zuständig, sondern für die allerkleinsten. Eine Bakterie steht am Anfang dieser Sendung. Craig Venter, der Biochemiker und Gentech-Unternehmer, man kann auch hinzufügen, der großartige Selbstdarsteller, hat kürzlich für weltweites Aufsehen gesorgt, weil er ein künstlich erzeugtes Genom in eine Bakterie reingefriemelt hat. Und plötzlich ist dann aus toter Materie ein lebender Organismus geworden. Aus dem Munde dieses wissenschaftlichen Hexers klang das dann so: Dies ist die erste sich selbst vermehrende Spezies, bei der ein Computer die Rolle der Eltern übernommen hat. So einen Satz muss man erstmal verdauen. Und schon sind Zukunftsvisionen in der Welt. In der optimistischen Deutung werden irgendwann solche künstlich geschaffenen Bakterien viele unserer Probleme lösen, also zum Beispiel Ölteppiche im Meer auffressen oder klimaschädliches CO2 in Biodiesel verwandeln. In der pessimistischen Deutung bestünde die Gefahr, dass die künstlichen Bakterien entfleuchen und draußen dann in der Umwelt großen Schaden anrichten oder Terroristen machen daraus Killerbakterien. Keiner weiß es, aber einige Fragen sind einfach in der Welt. Erstens, was ist eigentlich Leben? Und zweitens, dürfen Forscher Gott spielen? Ich bin gespannt auf Ihren Kommentar zu den Neuigkeiten aus der synthetischen Biologie. Sie können sich telefonisch melden unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder mailen an philo@wdr.de. 0800 5678 und dreimal die 5 oder philo@wdr.de. Wir haben heute Abend Hans-Werner Ingensiep eingeladen, Professor an der Uni Duisburg-Essen. Er ist, das trifft sich gut für heute Abend, Biologe und Philosoph zugleich. Und weil er eben in beiden Disziplinen zu Hause ist, beschäftigt er sich immer wieder mit der Philosophie der Biologie. Guten Abend, Herr Ingensiep.
Guten Abend.
Das müssen Sie uns erklären, was das sein kann, eine Philosophie der Biologie.
Die Philosophie der Biologie klärt die theoretischen Grundlagen der Biologie, also zum Beispiel, was Leben ist, den Lebensbegriff, oder versucht es zu klären, aber auch so die wissenschaftstheoretischen, methodischen Grundlagen, was Wissenschaft ist, Exaktheit und so weiter. Das wäre also erstmal eine Erkenntnistheorie im weitesten Sinne der Biologie und eine Naturphilosophie, die das Leben zum Thema hat.
Interessieren sich denn Biologen für das, was sie als Philosoph tun?
Meistens nicht. Aber wenn sie dann näher in die Diskussion kommen, insbesondere wenn sie dann vor dem Problem stehen, selber das Leben definieren zu müssen, dann fragen sie auch bei den Philosophen mal an und fragen dann, ja, wir haben hier verschiedene Lebensdefinitionen. Welche ist denn diejenige, von der wir jetzt ausgehen sollen in der Theorie? Ja. Und dann werden die Philosophen dann wichtiger, insbesondere soll es ja eine wissenschaftlich exakte Definition sein und nicht irgendwas dahergeredet. Und dann kommen auch die Biologen auf einen zu. Und die Biologen in Essen, die sind aber wirklich so nett, dass sie diese Fragen ganz ernsthaft auch im Studium verfolgen. Unter den wenigen, dass sie das ernst nehmen, insbesondere auch die Biomediziner und Biotechnologen. Die Frage nach dem Leben wird also ernsthaft gestellt.
Was wäre denn gewonnen, wenn wir die beantworten könnten, diese Frage nach dem Leben?
Das ist eine gute Frage. Was wäre gewonnen? Zunächst mal ein bisschen mehr Klarheit. Das wäre ja schon schön, wenn wir klare Begriffe haben. Denn bevor man über alle möglichen Dinge spricht, die für die Gesellschaft relevant sind, auch in der Bioethik, sollte man das Bio ja geklärt haben. Also das Leben, über das man spricht, wenn man über Normen und Werte spricht. Denn meistens wird sofort über Bioethik gesprochen. Aber die Biophilosophie, die ja eigentlich, sagen wir mal, sich damit beschäftigt, was ist Leben, was kennzeichnet Leben, würde ich sagen, ist dann eben doch eigentlich die grundsätzlichere theoretische Frage, die zuerst gestellt werden müsste.
Für mich klingt das ein wenig so, als ob die Biologen Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte vermutlich inzwischen Phänomene analysiert haben, aber immer ohne Theorie.
Nicht ohne Theorie, sondern die Theorien haben sehr oft gewechselt. Vom 18. Jahrhundert, von Linnés Zeiten über Darwin bis in die moderne Molekularbiologie, haben wir sehr unterschiedliche Lebensbegriffe. Und jedes Mal hat man immer versucht, doch irgendwie das Leben zu packen, ja, in der Definition. Und jeder nutzt ja auch diesen Lebensbegriff. Auch Craig Venter ist ja Schöpfer des Lebens, so versteht er sich jedenfalls.
Ja. Ist das denn jetzt ein guter Anlass, diese Erfindung von Craig Venter, um einen Lebensbegriff für unsere Zeit zu entwickeln?
Ich fände gut, dass man erstmal wirklich drüber nachdenkt, was der Bursche gemacht hat,
ja,
und was er behauptet zu machen, und dann sich fragt, naja, was für ein Begriff von Leben steckt denn dahinter? In welcher Perspektive? Dann kann man sich auch ein besseres Urteil aus, sagen wir mal, sozialer, aus ethischer Perspektive über die ganze Geschichte machen.
Und dann müssen Sie uns jetzt helfen, da ist der Biologe Ingen Sieb gefragt. Am Anfang eine Bakterie, die hat er, glaube ich, entkernt. Da muss ja die alte,
also
die alte Information
erstmal,
irgendwie raus.
Wichtig ist erstmal, dass man überhaupt so ein Stück Genom hat von einem Typ Bakterie, von einer Art. Und dieses Genom, also die DNA, die DNS wird zerstückelt. Die Information wird quasi entziffert. Und der Clou ist jetzt, dass er quasi diese Information zwischendurch in den Computer gibt und dann wieder neu zusammen bastelt, sozusagen diese Fragmente. Und jetzt macht der Computer quasi das Programm. Mithilfe einer Maschine setzt die Genbausteine wieder so zusammen, wie sie vorher waren. Und die schleust er dann in ein Bakterium ein mit Markern und so weiter, also mit Markierungen. Und in diesem Bakterium werden jetzt diese Gene von der anderen Art ausgeprägt und verwandeln quasi eine Spezies in eine andere, obwohl der Begriff Spezies hier unangebracht ist eigentlich, aber eine Art von Bakterie in eine andere, so dass wir eigentlich, sagen wir, einen programmierten Eigenschaftswandel beobachten können. Aber was
das
er
war
macht,
jetzt kompliziert. Ein Computer pflanzt ja nicht in Bakterien rein.
Nee, der Computer steuert,
er liefert die Formel.
Der steuert die Maschinen sozusagen, die dann wiederum diese Buchstabenfolge der Geninformation herstellen. Also die Datenbank bietet der Computer. Und dann wird mithilfe von Maschinen dieses künstliche Erbgut wiederhergestellt und dann in eine fremde Bakterienart rübertransplantiert. Und mit verschiedenen Markermethoden wird dann verhindert man sozusagen, dass das natürliche Genom sich weiterentwickelt und das nur noch das künstliche Genom überlebt. Das künstliche Genom wäre also dasjenige, das resistent ist gegen bestimmte Antibiotika. Das natürliche Erbgut wird sozusagen in Anführungszeichen abgetötet, verschwindet. Ne, die wachsen nicht mehr, die Bakterien, und es überleben nur noch die mit dem künstlichen Genom. Aber man muss beachten, dass es wirklich ein Umbau ist, in dem Sinne, dass jetzt hier ein neues Genom, neu zusammengebautes Genom in eine alte Zellfabrik gebracht wird und jetzt sozusagen neue Autos produziert werden. So könnte man das vielleicht ein bisschen anschaulich machen. Die ganze Fabrik benutzt er aber. Das ist sozusagen die Maschinerie, die er, das alte Bakterium, das er benutzt, aber er benutzt jetzt dieses alte Bakterium, die alte Fabrik, um neue Eiweiße und neue Eigenschaften zu produzieren.
Er braucht die natürliche Zelle,
ja,
um sein künstlich entstandenes, aus dem Chemielaboratorium zusammengemixtes da reinpflanzen zu können.
Um das wieder da reinpflanzen zu können und die quasi umzuprogrammieren auf die Eigenschaften, die in dem Genom, in dem künstlichen Genom repräsentiert sind. Aber er braucht noch diese natürliche, in Anführungszeichen natürliche Zelle. Was heißt schon natürlich, wenn die ein künstliches Genom ist? Ne? Aber er braucht diese Zellfabrik, um diese Eigenschaften zu produzieren.
Ja, indem Sie so Wert darauf legen, dass er das braucht, legen Sie es jetzt auf eine bestimmte Differenz an. Es geht ja um die große Streitfrage, was hat er eigentlich gemacht? Hat er einen Code gelesen und dann nachgeahmt? Oder hat er etwas Neues geschöpft? Ist das die entscheidende Frage?
Das ist die entscheidende Frage, aber da würde ich doch drei Sachen auseinanderhalten. Die einen sagen, und er selber sozusagen macht das auch medial, er ist sozusagen ein Neuschöpfer. Er macht einen Neubau von Leben. Die kritischen Molekularbiologen und Gegner sagen, nein, was er eigentlich macht, ist nur ein Nachbau von Leben. Ein Nachbau mit dem herrschenden Code, sozusagen mit den herrschenden organischen Molekülen, mit der Zelle, ne, in die er das Genom einschleust. Ich würde sagen, es ist ein Umbau. Er baut natürlich immer ein bisschen um. Er bastelt sozusagen an der Evolution in gewisser Weise herum, an den Bakterien. Und so würde ich diesen Mittelweg sagen. Er ist ja kein Neuschöpfer. Er benutzt sozusagen den genetischen Code, er benutzt Nukleinsäuren, er benutzt eine Zellfabrik. Also würde ich vorsichtiger sagen, es ist kein Neubau von Leben. Es ist auch kein Nachbau, ein einfacher nur eine Kopie von Leben, sondern es ist eigentlich schon eine Art Umbau. Das wäre mein erster Differenzierungsversuch.
Ja.
Quasi, denn er ist auch kein Schöpfer. Dann müsste er sozusagen mit ganz neuer Materie neues Leben schaffen, das auch ganz anders aussieht. Also da müsste man sich fragen, was das denn heißt, Schöpfer von Leben zu sein.
Ich würde gerne mal zitieren, was uns von Horst Denzer erreicht hat an philo@wdr.de. Er hat ganz lapidar geschrieben, ich zitiere das Interview mit dem Genforscher Professor André Rosenthal und schließe mich seiner Meinung an. Und aus dieser Meinung von Rosenthal zitiere ich jetzt mal zwei Sätze. Da steht, auf die Frage, ob er durch die synthetische Erschaffung einer Bakterien-DNA dem künstlichen Leben wirklich einen großen Schritt näher gekommen sei, dann sagt Rosenthal, ich denke nicht. Die chemische Synthese von mehreren tausend oder auch mehreren Millionen Erbbausteinen ist trivial. Das kann jeder andere Molekularbiologe auch. Die dafür benötigte Technologie hat man überall zur Verfügung. Ich könnte morgen eine Firma in Deutschland beauftragen, das für mich zu machen. Und dann hätte ich das 14 Tage später.
Das kann man extrem so formulieren. Aber man muss auch im Hinterkopf haben, seit etwa 40 Jahren wachsen die Instrumentarien, die Schnibbelenzyme, um das Genom auseinanderzuschnibbeln, in den Händen der Molekulargenetiker. Und damit auch die Möglichkeiten, Dinge rauszuschneiden, wieder neu zusammenzubauen. Also die Möglichkeiten des Umbaus wachsen zunehmend. Also wir können sozusagen immer weiter in Anführungszeichen ein neues Design von den Molekularbiologen erwarten.
Ja.
Und von daher...
Also er ist auf dem Weg zum Schöpfer, auch wenn es jetzt nur ein Umbau
war. Nein, ich würde das sagen, zum Schöpfer von wirklich neuem Leben müsste man sich fragen, was ist denn jetzt neu in dem Leben? Der gesamte Stoff, aus dem diese Zelle besteht oder die Form? Dann sollte man sich erstmal darüber klar werden, was eigentlich das Kriterium für ein Lebewesen ist. Dass es aus bestimmten Stoffen besteht, ne? Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Nukleotide, oder dass eine bestimmte Form mit bestimmten Eigenschaften, eine bestimmte Funktion. Und das ist das Problem beim Lebensbegriff. Die einen stürzen sich auf die Substanz des Lebens, quasi diese organischen Bausteine, und die anderen stürzen sich auf die Form. Jetzt überlegen Sie mal, was wäre denn eine wirkliche Neuschöpfung, die nicht mit den herrschenden Bausteinen oder mit den im Moment benutzten Bausteinen und nicht an den entsprechenden aktuellen Formen sich orientiert? Man müsste eine völlig neue Form mit völlig neuen Bausteinen. Wenn der Tisch jetzt anfängt, hier für mich zu sprechen und jetzt, sagen wir mal, sich anfängt, hier zu bewegen, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem mit meinem Lebensbegriff. Denn dann würde ich mich fragen, ja, der hat doch einen Stoff, die ist völlig anders als alle organischen Systeme und hat auch eine ganz andere Form. Jetzt fängt er da an zu spazieren. Das ist natürlich jetzt extrem, aber das wäre sozusagen eine radikale Neuschöpfung, ein solches Wesen aufgrund von anderen Stoffen und anderen Funktionen mit anderen Funktionen zu produzieren. Das wäre, und dann der nächste Schritt wäre noch, ob man das aus dem Nichts schaffen kann.
So. Ja. Naja, gut, aber wenn Sie bedenken, was man hineinfantasiert hat in diesen jüngsten Wurf von Greg Venter, das reicht mir schon völlig, da muss gar kein Tisch anfangen zu sprechen oder zu laufen. Da gibt es ja die Idee, dass man im Grunde durch diesen Sprung von der toten Materie zum lebenden Organismus Erklärungen dafür finden kann, was vor 3,5 Milliarden Jahren passiert ist bei dieser Urknallsituation.
Ja, aber
es gab ein paar Chemikalien und irgendwas muss die in Bewegung gesetzt haben, sodass auf einmal Leben da war. Hilft uns Greg Venter, das zu verstehen?
Na, sagen wir mal so. Er wird sich, denke ich, schon gewisserweise als Priester der Evolution verstehen, so ein säkularer Priester, der diese Evolution weiter vorantreibt, ne? Und vielleicht auch ein bisschen verändert, ein bisschen umbaut, repariert, ne? Aber er ist kein, sagen wir mal so, Transhumanist oder so etwas, der sagt, ja, wir können vielleicht auch Intelligenz auf KI-Basis machen oder auf einer Ebene von ganz anderen Substanzen.
KI, künstliche Intelligenz.
Ja, irgend sowas. Sondern er ist da schon, sagen wir mal, ich denke, dass er sich als Vollstrecker der Evolution schon im weitesten Sinne sieht, als synthetischer Biologe. Ne? Nur eben als die Evolution wird nun in eine künstliche Richtung weiterhin verändert. Wobei jetzt entscheidend natürlich die Frage ist, wohin, ne? Welche Ziele dabei verfolgt werden.
Ja, ich kann Sie noch nicht richtig einschätzen, Herr Ingensiep. Sind Sie beunruhigt oder sind Sie gelassen? bei diesen Neuigkeiten.
Ich bin,
also einerseits höre ich raus, da ist einer, der eben auch Spaß daran hat, große Worte zu finden. Man muss nicht alles auf die Goldwaage legen, was Venter sagt, ja.
Mhm.
Und andererseits ist da aber sehr viel in Bewegung und bringt unsere Begriffe durcheinander.
Ja, aber es geht ja auch nicht darum, dass Sie mich einschätzen, sondern das Thema richtig einschätzen. Und mir liegt wirklich daran, den Lebensbegriff, also biophilosophisch zuerst zu klären, bevor man bioethisch weiterdenkt. Denn worüber sollen wir denn leben, reden, wenn wir nicht über sozusagen einen bestimmten Begriff von Leben reden? Und meistens ist es so, dass alle sehr schnell mit, sagen wir mal, beunruhigenden Gefühlen kommen.
Mhm.
Habe ich auch manchmal, ganz klar. Aber dann sollte man sich darüber im Klaren werden, was ist wirklich geschehen, was für eine Art von Leben, was für eine Art von Frage wird hier gestellt, wenn was ist Leben, Schöpfung oder nicht thematisiert wird. Und da geht sehr viel durcheinander. Also in den Lebensfragen geht so viel durcheinander, dass man meiner Meinung nach zunächst mal mindestens drei Aspekte schon am Anfang unterscheiden muss, wenn man fragt, was ist Leben, einmal bezogen auf ein Individuum. Dann spricht man von lebendig oder tot.
Ja.
Man braucht bestimmte Kriterien. Dann zweitens mit Beziehung auf den Unterschied zwischen Organismen und anorganischen Dingen. Denken Sie an den Tisch oder so, obwohl der jetzt ja ein künstlicher ist. Aber es gibt ja auch Felsen, die natürlich sind im Allgemeinen. Ne? Dann sollte man auch da ein Kriterium formulieren. Und die dritte Frage zielt auf den gesamten Prozess der Evolution. Was ist Leben? Und das sind unterschiedliche Ebenen, auf denen diese Lebensfragen dann angegangen werden. Und Sie haben jetzt ja gerade auf die evolutionäre Perspektive abgehoben. Und naja, das kann man schon machen, klar. Aber
ich folge also Ihrem Vorschlag, dass wir die bioethischen Bewertungen für den Moment zurückstellen.
Fände ich nett, ja.
Ja,
weil das nämlich normalerweise nicht, das ist der Clou, weil es normalerweise nicht geschieht. Dass man, jeder, der sozusagen bioethisch denkt, muss ja fragen, was für einen Lebensbegriff lege ich zugrunde? Was ist meine Perspektive? Wie definiere ich Leben? Und dann kann man natürlich fragen, ja, aber wie definiert jetzt Craig Venter oder die Biologie Leben? Das ist ja auch nicht die Biologie. Es gibt ja auch die Ökologie, die hat einen anderen Lebensbegriff, ne, als die Molekulargenetiker, synthetische Biologen.
Das heißt, unsere Intuitionen, die wir bei dem Thema haben, erste Bewertungen, egal jetzt ob Grusel oder Euphorie, beides ist ja möglich, wenn man an diesen Ölteppich denkt, der ja aufgefressen werden könnte, ne?
Mhm.
Die müssen wir runterschlucken und müssen uns einer harten analytischen Arbeit stellen, was eigentlich Leben ist.
Das wäre gut. Und das wird oft vermieden. Und dann hat man nur politische Schlachten in der Bioethik. Aber das finde ich dann auch unfruchtbar, weil dann fragt man plötzlich die jeweiligen Leute und die haben unterschiedliche Lebensbegriffe. Und dann sollte man diese Lebensbegriffe explizieren, offenlegen.
Gut, dann machen wir das in Rede und Gegenrede. Sie hören erstmal etwas über den Lebensbegriff von Gerion Olbrich aus Kerken, der uns geschrieben hat an philo@wdr.de. Auf die Frage, was ist das Leben, schreibt er, in Bezug auf das Leben gab es tatsächlich viele offene Fragen und es gibt sie nach wie vor. Ein Erklärungsversuch ist der religiöse. Gott hat allen das Leben eingehaucht, hat das Leben geschaffen. Gott erscheint hier als Projektionsfläche für menschliche Fragen. In jüngster Zeit gibt es Berichte darüber, dass es gelungen ist, Einzeller künstlich herzustellen, zu schaffen. Leben stellt sich hier dar als eine Kette chemischer Verbindungen. Wenn die Bedingungen für die Entstehung von Leben aber künstlich im Labor geschaffen werden können, können sie auch im Laufe der Erdgeschichte natürlich entstanden sein. Gott braucht man dann nicht mehr. Denn wenn die künstliche Schaffung bei Einzellern gelingt, ist die Entwicklung komplexerer Lebensformen bis hin zum Menschen nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, den letzteren Teil kann ich unterschreiben. Das ist sicherlich eine Frage der Zeit und der Komplexität. Aber was heißt hier Gott? Ne?
Das ist doch jetzt eine Einladung, um zurückzuschauen, was es mal für Lebensbegriffe gibt.
Ja, das wäre interessant, denn ich frage schon sofort, lebt Gott? Wenn er Leben schafft. Also es ist ja eine Frage, die man auch philosophisch in der Metaphysik gestellt hat. Gott als der Schöpfer, ist das sein Leben immer zu schaffen, muss man sozusagen, etwas in Bewegung zu setzen, den Kosmos zu schaffen. Und das geht dann immer so weiter, wenn man dann fragt, Gott schafft die Seelen bewegen auch was, zum Beispiel meinen Körper. Ne, das würde ein Platoniker oder ein Aristoteliker sagen, ne, dass die Seele auch lebt. Und dann sind wir schon, sagen wir mal, bei diesen Verknüpfungen des Lebensbegriffs mit religiösen oder metaphysischen Dimensionen. Da gibt es viele spannende Fragen, also die seit der Antike eigentlich uns seit Aristoteles Zeiten bewegen.
Ja, deswegen vielleicht auch dieser harte Affront, wenn man jetzt mutmaßt, da ist einer der neue Schöpfer.
Ja, der neue Schöpfer, da partizipiert ja Craig Venter davon, dass er sich quasi als Gott inszeniert. Aber was für ein Gott ist es denn? Also der christliche Gott oder der, weiß nicht, der alttestamentliche würde wahrscheinlich eine Creatio ex nihilo als Voraussetzung annehmen, als etwas aus dem Nichts geschafft. Aber Craig Venter schafft nichts aus dem Nichts, sondern er, wie ich schon sagte, baut bestehende Sachen um und designt die neu ein bisschen, ja, um es mal so etwas vorsichtig zu formulieren. Dass die Inszenierung als Gott ist mediale Präsenz, um Geld zu kriegen, ja, um das zu ökonomisieren, ja, um das Ganze interessant zu machen als Schöpfer. Den Ausdruck Schöpfer halte ich hier überhaupt nicht für angebracht.
Gerion Olbrich wirft ja diese These Gott als Schöpfer auf, um sie dann wieder aus dem Verkehr zu ziehen, wie wir gehört haben. Aber vielleicht ist das doch die Gelegenheit, weil das ein Lebensbegriff ist, der, glaube ich, bis heute eine große Präsenz hat, dass Sie uns sagen, wo der eigentlich herkommt.
Wer?
Der metaphysische Lebensbegriff.
Okay, ich dachte schon, Sie wollen wissen, wo der Gott herkommt. Das kann ich nicht
beantworten. Nein, das machen wir nächsten Freitag oder irgendwann mal.
Okay. Ja, der metaphysische Lebensbegriff ist in unserer Tradition ganz sicherlich durch die griechische Naturphilosophie geprägt worden, insbesondere zum Beispiel durch Aristoteles, der sagt, Leben ist das Vermögen, sich selbst zu bewegen, das Vermögen einer Substanz, sich aus sich selbst heraus zu bewegen. Und diese Art von Leben nennt er im Griechischen Psyche. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für unser Wort Psyche und Seele. Das heißt, anders gesagt, die Seele schnappt sich Materie, das ist zum Beispiel mein Körper oder in der Pflanze andere Materie, um diese Materie zu bewegen in eine Richtung auf bestimmte Ziele hin. Das nennt man dann teleologischen Lebensbegriff. Ein Lebensbegriff, der sozusagen auf bestimmte Ziele hin die Materie bewegt. Organismen sind dann quasi Einheiten zur Verwirklichung von Seelenzwecken.
Also auch menschliche Organismen.
Menschliche, tierische, pflanzliche, alle Organismen sind aus dieser Perspektive nach Aristoteles, aus der Perspektive der antiken Teleologie, Naturteleologie oder Lebensteleologie, eben Verwirklicher von Seelenzwecken. Also wenn ich jetzt gleich rausgehe, dann verwirkliche ich meinetwegen den Seelenzweck, mich zu ernähren. Die Seele bewegt den Körper und der wird dann ernährt quasi. Das ist jetzt ein etwas triviales Beispiel, aber so werden alle Organe in den Dienst der Seele gestellt und das wäre der klassische teleologische Seelenbegriff. Er spricht dann auch von Entelechie, weil jedes Wesen dann ein Entelos Echein haben muss, ein Ziel in sich selbst.
Also ich setze mir ein Ziel.
Genau.
Und der Körper setzt es um.
Genau. Und das, was ich ein Ziel setzen kann, in sich selbst, das lebt. Wenn die Seele in der Lage ist, ein Ziel zu verwirklichen, die Pflanze verwirklicht zum Beispiel das Ziel zu wachsen, sich zu ernähren und sich fortzupflanzen. Das wäre dann minimaler Lebensbegriff, den man als teleologisch bezeichnen würde. Das Tier würde dazu noch sich sinnlich affizieren lassen, also etwas wahrnehmen und sich dann zum Beispiel auf etwas zubewegen. Das heißt, freie Ortsbewegung und Wahrnehmung würde noch hinzukommen. Und der Mensch würde dann zum Beispiel in seiner Seele gelenkt, sagen wir mal im Idealfall durch Vernunftbegriffe, was Vernünftiges zu tun, zu sprechen, zu reflektieren, was wir jetzt machen, sozusagen. Das wäre dann setze ich meinen ganzen Körper in den Dienst dieses Seelenzweckes und verwirkliche das. Mhm. Das heißt, es ist immer so, dass das lebt, in dem Seelenzwecke verwirklicht werden. Der Tisch macht es nicht, der hat keine Seele, sondern der steht dann so rum, ja, und der ist zwar auch was wozu da, aber nicht für sich selbst, sondern für mich oder für Sie.
Herr Ingsieb, Sie erzählen das so, als ob an diesem metaphysischen Lebensbegriff doch eine Menge dran wäre. Warum hat dann die neuzeitliche Philosophie so viel Hirnschmalz darauf verwandt, genau den aus der Welt zu schaffen? Was passte da nicht? Woran hat man Anstoß genommen?
Naja, also er hatte in der Naturwissenschaft keine erklärende Funktion. Sagen wir mal so, mit Descartes und mit Darwin und mit der Molekulargenetik, die brauchen nicht von irgendwelchen Sinnstrukturen in den Organismen, wozu ein Organismus da ist, zu sprechen. Die zerlegen die in Bausteine und bauen sie wieder zusammen, wie Craig Venter. Aber das Problem liegt natürlich darin, sich immer wieder zu fragen, ob es reicht, Dinge zu erklären oder ob man nicht mehr verstehen will, wozu die Evolution da ist, wozu das Leben da ist, ob in sich ein Ziel existiert. Und das sind die alten metaphysischen Fragen, wenn gefragt wird, was ist Leben? Wozu ist das Leben da? Wozu wird dieses Leben verwirklicht? Diese Fragen werden sich Biologen nicht stellen. Diese Fragen stellen sich dann eben Biophilosophen oder Naturphilosophen und treiben die dann metaphysisch weiter. Und dann lächeln die Biologen eher und sagen, ja, das kann ja sein, aber das kann man weder belegen, noch kann man es falsifizieren. Also man kann es weder verifizieren noch falsifizieren, weder beweisen noch widerlegen. Also interessiert mich das als Biologe nicht, wozu die Evolution da ist. Sie ist halt da und ich schaue mal, was ich machen kann.
Ich beschreibe sie
und ich analysiere sie, wie sie kausal entstanden ist. Blinder Zufall sozusagen nach Darwin, Selektion, Variation, Rekombination und so weiter. Und das ist auch die Linie, auf der Craig Venter eigentlich weiterdenkt. Ne? Der rekombiniert noch weiter und selektiert immer noch so ein bisschen was Neues, was an Eigenschaften interessant ist, bringt das wieder in Kriterien rein. Und so basteln wir sozusagen mit dem Programm, in Anführungszeichen, der Evolution weiter. Selektion, Variation, Design.
0800 5678 und dreimal die 5, wenn Sie mit uns sprechen möchten über die neuesten Würfe in der synthetischen Biologie. Ralf Happekotte ist am Telefon. Guten Abend, Herr Happekotte.
Ja, einen schönen guten Abend an die beiden Herren. Ja, ich bin also der Meinung, dass dieser Wissenschaftler eine gute Kopie hergestellt hat.
Der Craig Venter.
Ja, der Craig Venter. Und was Sie eben gesagt haben, ein Felsen existiert. Wir müssen vielleicht philosophisch auch einen Unterschied machen zwischen Existenz und Leben. Da ist ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied, finde ich persönlich. Und vielleicht brauchen wir auch, und ich fühle mich jetzt etwas unwohl, dass ich Aristoteles widersprechen muss, dass wir vielleicht für diese Technik, die jetzt in der Biotechnik da erfinden wird, und das wird sich ja noch entwickeln in den nächsten Jahren, gerade für diese Technik und für diese neue menschliche Erschaffungskraft, vielleicht brauchen wir da auch neue Philosophen für und neue und keine Religionen. Und die Religionen sollen sich da raushalten.
Aber jetzt müssen Sie uns erstmal erklären, was Sie eigentlich mit dieser Unterscheidung, worauf Sie da hinaus wollen, wenn Sie sagen, da ist Existenz und da ist Leben. Wo ist denn der Unterschied?
Na gut, Leben, da ist Seele, Empfinden drin. Ich glaube nicht, dass das biologisch-technische Wesen, was er da implantiert hat, irgendwelches Empfinden oder Seele hat. Es existiert nur. Aber Leben, auch bei Tieren, sind Empfindungen, da sind auch vor allen Dingen bei uns Menschen, ihr habt das eben deutlich genug gesagt, das brauche ich nicht zu wiederholen. Also da ist Leben, bedeutet doch eine ganze Menge mehr als nur existieren.
Mhm. Also großer Unterschied, Herr Ingensieb, zwischen der Bakterie, die jedenfalls in der Sichtweise von Ralf Happekotte nicht beseelt ist, und uns Menschen und den Tieren.
Ja, aber das folgt ja eigentlich diesem traditionellen Muster. Da hat man gesagt, das Anorganische, was nicht Mittel zur Verwirklichung von Seelenzwecken existiert, als Mittel zur Verwirklichung von Seelenzwecken existiert, das Anorganische ist bloß, es existiert bloß. Das Organische lebt. Warum lebt das Organische? Weil das Minimumkriterium vom Organischen ist, wie bei Pflanzen, dass es sich ernährt, dass es wächst und dass sich fortpflanzt und so weiter. Dann denkt man sozusagen in der Stufenfolge der Seelenordnung und macht Kategorien auf. Also ich fand die andere Bemerkung am Anfang noch interessanter von Herrn Happekotte, weil er sagte, gute Kopie. Da würde ich zurückfragen, was ist denn eine gute Kopie? Also gut im Sinne von natürlich, also die ein natürliches Ziel verwirklicht, oder eine Kopie, die ein künstliches Ziel, vielleicht
gutes,
sogar
gute künstliche gemachte Kopie.
Eine gute künstlich gemachte Kopie.
Also technisches Know-how.
Aha.
Und er hat da eine Existenz geschaffen, aber kein Leben. Und ich finde das auch ein bisschen heftig, dass sie, dass sich dieser Wenter da als sakraler Erfinder des Lebens outet oder darstellt. Er braucht das auch, weil das, er ist natürlich Privatunternehmer.
Ja.
Er muss so ein bisschen Reklame für sich machen. Und das sollte auch ein bisschen lassen. Dann wäre er vielleicht, dann würde er vielleicht auch von Wissenschaftlern ernster genommen. Und
ja, das sind das lassen wir beiseite, das sind Stilfragen, da will sich einer promoten, das ist übrigens auch ein Aspekt, auf den uns Sven Beckhoff in seiner Mail an philo@wdr.de hingewiesen hat, dass da ganz viel Promotion im Spiel ist und dass man, dass gerade Journalisten aufpassen müssen, dass sie sich da nicht vor den Karren spannen lassen. Da nicken sie zustimmend.
Ja,
zustimmt.
Denn es muss ja immer eine super Sensation sein, die die Sache erst interessant macht. Und Schöpferfantasien, ne, das ist etwas, wenn so ein Genetiker oder Molekulargenetiker Schöpferfantasien entwickelt, dann stürzt sich da auch die Presse auf. Wenn er sagen würde, ja, ich baue halt was um, da interessiert sich kein Mensch für.
Ja,
sie kriegt haben auch kein Geld mehr.
Ich würde gerne nochmal auf diese Seelenhierarchie hinaus, die Sie angesprochen haben. Also das sieht ja aus wie so eine Treppe.
Das wäre eine Stufe.
Ganz unten sind die Pflanzen.
Ganz unten ist das Anorganische.
Also die, ne?
Das ist nicht Mittel zur Verwirklichung von Seelenzwängen. Das hat in sich selbst kein Ziel. Ne? Der Stein verfolgt kein Ziel, der liegt halt so rum. Während schon die einfachsten Wesen, da würde man heute auch dann wahrscheinlich sogar Bakterien zu zählen, verfolgen in Anführungszeichen ein Ziel aufgrund ihres genetischen Programmes. Sie verwirklichen bestimmte Funktionen, Eigenschaften, produzieren ein Medikament, fressen das Öl im Golf oder was auch immer alles passieren soll. Das heißt, die haben ganz bestimmte innere Programme, die dann realisiert werden sollen. Und dann fängt schon an. Die nächste Stufe wären dann eben Pflanzen, Tiere, Mensch. Und es ist ja auch witzig, dass ausgerechnet immer der Mensch in der Top-Position, so als Top, als Spitzen, sagen wir mal, Entität, also Spitzeneinheit, dann die anderen unter sich begreift. Ne? Und dann auch in der Ethik sozusagen die Top-Position hat. Ne? Als Anthropozentriker setzt er sich selber an die Spitze als komplexeste Wesen. Hm. Macht ja im Grunde sogar noch Craig Venter. Er setzt sich an die Spitze der Evolution und sagt, wir verändern den ganzen anderen Kram jetzt mal, Pflanzen und Tiere, fangen wir mal mit den Bakterien an. Ne? Diese Hierarchie, die eigentlich...
Alles für uns gemacht.
Alles ist für uns. Es ist merkwürdig, dass ausgerechnet so modern denkende Leute wie Craig Venter im Grunde ein uraltes hierarchisches Muster immer noch verwirklichen, ne, das bei Aristoteles schon angelegt ist. Das Anorganische ist für das Organische da. Die Pflanzen sind für die Tiere da, also zumindest die Pflanzen, die von pflanzenfressenden Tieren benutzt werden. Und Pflanzen und Tiere sind für den Menschen da. Das ist so eine natürliche Fressordnung, die sich in dieser Seelenordnung spiegelt.
Ja, aber Herr Ingen Sieb, danach leben wir doch heute.
Ja.
Sie tun so, als ob das Metaphysik von Anno Asbach ist.
Das ja, das wirkt, ist ja schön.
Das wirkt doch fort. Das haben wir doch bei allen Diskussionen über den Lebensbegriff tief in uns drin. Oder?
Sehen Sie, da haben wir ja schon ein bisschen Aufklärung in Gang gebracht, denn das ist Alltagsmetaphysik. Und die gleichen Leute wie Craig Venter, die leben so, das ist bestimmt kein Vegetarier, die leben so und verkünden aber dennoch, es gibt keine Unterschiede zwischen allen Organismen. Wir machen auch aus Bakteriengen irgendwann sozusagen mit den Genomen so menschenähnliche Wesen oder wir schleusen sie in Menschengenome ein. Das heißt, es wird eine evolutionäre Perspektive eingenommen, wo eigentlich gar kein Unterschied ist zwischen den einzelnen Wesen.
Aber Herr Ingen, Sie, wollen wir das mal rumdrehen, diese Logik, die Sie jetzt kritisieren?
Hm?
Er schafft dieses Bakterium und wir nehmen den hoffnungsvollsten Fall, das könnte tatsächlich so ein Ölteppich wegfressen.
Hm.
Würden Sie dann sagen, stopp mal, das ist moralisch verboten, das ist Bakterienrechtsverletzung, weil diese Bakterie nur im Dienste des Menschen existieren darf?
Nein. Ich würde natürlich dann genauso erstmal die sogenannten Chancen und Risiken prüfen. Und das sollten wir sehr ernsthaft machen, auch an Craig Venter, bevor er sozusagen verantwortungslos noch mehr in den Golf von Mexiko hineinkippt. Denn wir wissen nicht, welche Folgen das hat, solche synthetischen Organismen in ein, in Anführungszeichen, intaktes, jetzt ja nicht mehr Ökosystem hineinzubringen. Das kann noch viel Schlimmeres produziert werden, als das, was jetzt schon produziert worden ist. Also brauchen wir natürlich einen verantwortungsvollen Umgang. Aber das ist ja eine andere Frage. Jetzt sind wir mitten in der Ethik, ne, und haben uns sozusagen verabschiedet und von der Diskussion über den Lebensbegriff.
Ja, dann machen wir aber erst die Pause, weil die haben wir uns heute wirklich verdient. Okay. Das ist ein ganz schwerer Stoff und die ethischen Folgen aus dem, was wir jetzt zu diesem Lebensbegriff diskutiert haben, nach der Musik. Wenn Sie zu uns kommen möchten, bitteschön 0800 5678 und 3 mal die 5 oder philo@wdr.de. Zu Gast im philosophischen Radio auf WDR 5 ist heute Hans-Werner Ingensiep, Biophilosoph. Wir sprechen heute über Greg Venters Wahnsinnsbakterie, von der wir noch nicht wissen, ob sie eine Luftblase oder Seifenblase ist. Wir haben versucht zu klären, welche Lebensbegriffe, welche Fragestellungen man an diese Erfindung heranführen kann. Und nun wollen wir auf die ethischen Konsequenzen schauen. 0800 5678 und 3 mal die 5 hat Juan Chao angerufen aus Köln. Herr Chao, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Ich habe eben Radio angeschaltet, höre den Herrn Professor sagen, dass die Wissenschaft nicht nach dem Hintergrund fragt. Also ich wollte dazu was sagen. Und zwar egal, ob jetzt Evolutionstheorie oder so, das ist doch genau, was die Wissenschaft macht. Also zwar nach einem Grund zu suchen, nach der Wahrheit zu suchen. Also wir haben doch schon geforscht, dass Leben aus Chemikalien zu einzelnen Lebenswesen entwickelt wurde und dann zu Mehrzellen Lebenswesen und dann zu Tieren, Pflanzen und dann Menschen. Also wir forschen doch, die Wissenschaft forscht doch nach der Wahrheit. Also das stimmt nicht, dass wir gar nicht nach dem Hintergrund fragen oder so. Und ja, das ist meine Meinung.
Also die Biologen selber tun das, meinen Sie? Fragen.
Das ist Allgemeinwissenschaft, das meine ich. Mhm. Ja, wir forschen doch auch, also wo stammt das Universum? Wo ist der Ursprung vom Universum? Also die Physiker, die forschen schon seit Jahrzehnten. Also das ist, wir suchen doch nach der Wahrheit.
Herr Ingensiep, ist da was falsch verstanden worden aus Ihrem Munde?
Also das würde ich ja auch nicht bezweifeln, dass nach der Wahrheit gesucht wird. Aber mein Problem war eher, dass nicht klar ist, wie Leben definiert wird, auch in der Biologie. Da gibt es sehr unterschiedliche Lebensdefinitionen, auch von Biologen. Die einen sagen meinetwegen, Leben beruht auf Protoplasma oder auf dem Genom, Leben ist Reproduktion. Und wieder andere sagen, Leben ist Evolution oder Leben ist Vielfalt im Ökosystem und so weiter. Das heißt, es gibt dann in Anführungszeichen mal für sehr verschiedene Wahrheiten, ob Sie einen Molekularbiologen oder einen Ökologen fragen, was ist Leben? Und dass Sie alle nach Wahrheit forschen, das bezweifle ich auf keinen Fall. Aber die Frage ist natürlich, ich muss erst definieren, welches Leben ich schützen will und bevor ich es schütze. Zum Beispiel ein Ökologe hatte andere Vorstellungen, auch jetzt in Bezug auf den Golf von Mexiko wahrscheinlich, als ein Molekulargenetiker.
Ja, es wird immer klarer, warum Sie gesagt haben, die Frage, was ist Leben, muss vorgeschaltet sein der Beantwortung der ethischen Bewertung, ja. Und ich glaube, dass wir nochmal einen Moment warten müssen. Das zeigt mir die Mail von P. Gerke, Mann oder Frau, weiß ich nicht. Ich hätte die Frage in die Runde, was denn im Bereich der Biophilosophie aktuelle Ansätze für die Definition von Leben sind. Also was steht da gegeneinander?
Oh Gott, jetzt brauchen wir zwei neue Sendungen.
Sie kriegen das auch in 2 Minuten hin. Greg Venter stellt ja immer darauf ab, ich versuche Ihnen jetzt eine Hilfestellung zu geben, dass Leben im Grunde Information ist.
Genau, Leben ist Information und Schluss. Also ich nehme nur einen Aspekt auf. Information von was, worüber, für wen. Also nehmen wir doch mal die DNA. Betrachten wir die jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Von der Amöbe, also von vor, sagen wir mal, 2 Millionen Jahren, wo die ersten Zellen, 2 Milliarden Jahren, wo die ersten Zellen entstanden sind, bis heute. Was ist passiert? Die einen sagen, es ist ein informationsakkumulierender Prozess. Es ist halt immer komplizierter geworden im Leben und immer höhere Organismen sind entstanden. Manche sagen sogar, es hat einen Sinn, einen Drehsinn. Die Evolution hat einen Drehsinn, in eine bestimmte Art immer komplexer zu werden, immer komplizierter.
Mit Drehsinn meinen Sie eher eine Spirale, die sich nach oben hin
dreht? Ja, eine Spirale, ein Algorithmus sozusagen, der immer weiter neue Informationen in diesen Strudel hineinbringt. Ja, es wird immer komplizierter Systeme entstehen und am Ende entsteht halt von mir aus der Mensch. Und ich würde jetzt mal so sagen, man kann es auch aus einer anderen Perspektive so sehen. Man darf nicht nur immer auf das Genom starren. Das ist genomzentriertes Denken. Das Genom ist quasi, ich will es verkürzt sagen, der Niederschlag der Geschichte des Lebens. Also, das fängt mit der Amöbe an, die ihr Genom so verändert in ihrer Umwelt, dass am Ende immer kompliziertere Wesen entstehen. Also das Genom ist quasi die Geschichte der Beziehung zwischen Organismus und Umwelt, also die Geschichte einer Interaktion, die kristallisiert quasi in dieser Enzyklopädie. Und man darf das Genom nicht quasi zu einem Zentrum des Lebens machen. Und das ist genomzentriertes Denken, wenn man die Information in den Mittelpunkt des Lebens stellt.
Was fehlt denn da?
Ich würde sagen, das ist wirklich Reduktionismus, weil man muss dann schon in der Evolution die gesamte Geschichte, man muss die Umwelt kennen. Also wir selbst sind quasi materialisierte Geschichte. Und zwar nicht nur im Genom, sondern insgesamt. Das wäre die evolutionäre Perspektive. In uns ist die ganze Geschichte, in Anführungszeichen, der Evolution dokumentiert. Das ist aber nicht nur eine Information, sondern es ist eben die Geschichte, die einmalige Geschichte dieser Evolution. Wir haben keine andere, wir kennen keine andere. Wollen wir zum Beispiel diesen Prozess schützen? Wollen wir diese Geschichte schützen? Ja, sozusagen uns erinnern oder diese Geschichte sozusagen weiterführen? Das sind dann die Fragen, die man sozusagen an den Informationsbegriff haben muss. Der ist sehr reduktionistisch.
Okay, jetzt wird's höchste Zeit, sonst vergaloppieren wir uns, tatsächlich okay, die nötigen ethischen Fragen zu stellen. Ich bin gespannt, ob wir bis zu den Antworten vordringen, die daraus resultieren. Also, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, viele denken, jetzt hat es angefangen mit einer Bakterie und es wird irgendwann beim künstlichen Menschen enden. In die Richtung geht auch die Mail von Kai Reinschmidt aus Görlitz. Er schreibt, für mich ist zentral, ob die umprogrammierten Wesen mutieren können. Wenn das so wäre, schafft der Schöpfer die Zündung für neue Komplexität und so etwas ist prinzipiell nicht beherrschbar.
Gut, dann, das kann man so sagen, dass wenn, sagen wir mal so, ein in Anführungszeichen regenerations- oder sagen wir mal reproduktionsfähiger Organismus in die Umwelt entlassen wird, den zurückzuholen, dann entsteht in Anführungszeichen eine eigene Evolution. Und da ist die Frage, ob die beherrschbar ist. Das ist völlig klar. Ob das Bakterien sind oder andere Wesen, das ist eigentlich völlig kontingent. Aber immer ist es noch, sagen wir mal, eine Evolution, die dann quasi an die bestehende Geschichte der Natur anknüpft. Die Frage ist natürlich, wie sollen wir das bewerten? Warum soll ich das sozusagen, soll ich diesen Prozess verurteilen, dass jetzt ein Bakterium in die Natur entlassen wird? Ich könnte dann sagen, ja, weil es schadet der Menschheit, verhindert die Zukunft der Menschheit zu verwirklichen. Und einige Evolutionisten würden dann sagen, ja Gott, das ist ja nicht unbedingt Sinn und Ziel der Evolution. Dann wird eben die Zukunft dieses Bakteriums irgendwann zu einem anderen Typ von Mensch führen, der mit diesem Planeten vielleicht besser umgeht. Es gibt auch solche Leute, die sagen, wir brauchen eine andere Evolution, weil die ist so an die Wand gefahren worden von unserer Spezies. Da hilft eigentlich nur noch sozusagen die neue Evolution. Solche merkwürdigen Vorstellungen gibt es.
Ja.
Ja, da muss man sich aber entscheiden. Was will man dagegen sagen?
Aber das Vertrackte bei dieser Entscheidung ist doch, dass keiner, der da zu den geladenen Experten in irgendeiner Ethikkommission, der da reingeladen wird, sicher wissen kann, was passieren wird. Am also, Anfang, man erfährt immer nur Etappenziele, aber keiner weiß, was in 20 Jahren sein wird, oder? Ist das nicht ein Dilemma?
Das ist ein dickes Dilemma und sagen wir mal so, ich beobachte in den letzten 30 Jahren, also noch als Anmerkung zu der Hörerfrage vorher, man hat eigentlich geschlafen dann in den letzten 30 Jahren, wenn man heute so tut, als ob was Neues geschaffen wurde. Das Instrumentarium war da, es wurde immer schon gebastelt, es wird immer weiter umgebaut, es wird nur besser jetzt medial verkauft. Aber der Punkt bei der ethischen Bewertung ist, dass da immer sehr viele Interessen oder Gefühle, sagen wir mal vereinfacht, auch mit reingehen. Da gibt's, beobachte ich, drei Richtungen. Einmal, sagen wir mal, die Akzeptanzbeschaffungsbioethik, die also eher technikfreundlich ist. Die sagt, ja, macht mal weiter so, aber seid ein bisschen vorsichtig. Und dann gibt es die zweite, die Gegner, die sind ideologiekritisch, sagen, das ist typisch, wieder Craig Venter, da wird eine Ideologie verkauft und die Kritiker werden dann als Fortschrittsfeinde beschimpft. Ich würde dann doch sagen, wir haben bisher immer verpasst, uns mit diesen neuen Entwicklungen schon vorher auseinanderzusetzen, bevor sie Realität sind. Ich bin eher Vertreter einer antizipatorischen Bioethik, die sagt, schaut auch jetzt schon die Forscherfantasie von morgen an und versucht jetzt schon ethische Meinungen zu formulieren. Dann werdet ihr nicht immer wieder überrollt, wie jetzt von Craig Venter, durch irgendwelche wunderbaren Szenarien. Und dann gehen die alten Kämpfe zwischen ideologiekritischen Bioethikern und Akzeptanzbeschaffungsbioethikern wieder los.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass Sie heute als Philosoph Biologie im Konjunktiv denken?
Wieso?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dass sie sich vorzustellen versuchen, was aus einer bestimmten Etappe werden könnte, um heute schon bestimmte Maßnahmen zu überlegen?
Ja, wir sollten uns überlegen, ob Leben auf einer ganz anderen Grundlage geschaffen werden kann und was das für uns bedeutet. Wie gesagt, Craig Venter arbeitet ja noch mit den Scherenenzymen und mit dem Genom, mit dem genetischen Code, mit dem alten genetischen Code, der schon ein paar Millionen Jahre alt ist. Aber man denkt jetzt schon daran, den Code umzuschreiben, den zu verändern, die Sprache des Lebens zu ändern, neue Materialien einzubauen und so weiter. Das sind Dinge, die sollte man wirklich mal ins Auge fassen. Was kommt da am Ende bei raus? Das ist mein Problem, wenn hier sozusagen ganz neue Substanzen integriert werden. Ich weiß nicht, welche das sein könnten, aber es gibt auch Leute, die spekulieren eben darüber, irgendwelche kleinen, in Anführungszeichen, Monster zu schaffen, die dann nicht nur zum Mars, sondern auch weiterfliegen können, die dann irgendwie eine Lebensform repräsentieren, aber die brauchen auch keine Arme und Beine mehr. In den 60er Jahren hat man sich so Kugelmenschen vorgestellt, ne, die dann irgendwie funktionieren und das Raumschiff noch irgendwie schön wunderbar dirigieren, am besten auch noch unsterblich sein, weil es dauert verdammt lange, bis man irgendwo dann ist, bei einem Planeten auf Alpha Centauri. Also dann solche Fantasien sollte man viel ernster nehmen. Ich weiß, dass Sie jetzt lächeln.
Nein, ich lächle überhaupt nicht. Ich erstarre vor Schreck.
Ja, warum?
Was Sie für möglich halten.
Ich will nur einen Satz erinnern. Nobelpreisträger Monod sagt 1970, wir werden niemals in der Lage sein, das Genom umzubauen. Ein Jahr später waren die Restriktionsendonukleasen da und er hätte es eigentlich auch schon fast wissen müssen, dass er in der Lage wäre, das Genom tatsächlich neu zu synthetisieren und umzubauen. Vom Prinzip her wissen wir das schon seit 40 Jahren. Und trotzdem gehen auch Forscher dahin und behaupten das Gegenteil. Das heißt, wir müssen uns auch mit dem Gegenteil von dem auseinandersetzen, was Forscher behaupten.
Wenn Sie also eine ethische Bewertung vorzunehmen versuchen, ist dann die düsterste Version diejenige, die Sie leiten wird? Muss man das Schlimmste zugrunde legen, um etwas verhindern zu können?
Was ist denn das Schlimmste? Also ich würde sagen, wenn man schon, sagen wir mal ernsthaft, sich damit auseinandersetzt, dann sollte man vielleicht die Prognose ins Auge fassen, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was Leben ist. Weil man weder auf stofflicher noch auf Formbasis noch von Eigenschaften her Kriterien hat, wie das Wesen aussehen wird, das irgendwann dann in Anführungszeichen gebaut wird. Das wissen wir vielleicht nicht. Obwohl, es gibt ja auch, wie ich gerade schon geschildert habe, Forscherfantasien oder Science-Fiction-Fantasien, ne? Diese Materie in Anführungszeichen stofflich und gestaltlich fundamental zu verändern. Der Gedanke war auch schon vor 100 Jahren da übrigens.
Lange wurde angenommen, schreibt Uwe Hirayama aus Krefeld, lange wurde angenommen, dass Leben die Voraussetzung sei, um organische Verbindungen zu synthetisieren. Es ist abzusehen, dass die DNA synthetisch herstellbar wird, ebenso wie alle Hilfsstoffe, die die materielle Basis von Leben darstellen. Ebenso ist absehbar, dass die Organisation dieser Stoffe für den Menschen künstlich darstellbar wird. Sobald die technischen Möglichkeiten für so ein Handeln bereitstehen, wird sich ein Mensch finden, der diesen Schritt ausführt.
Ja, das vermute ich auch. Wobei das Beispiel zeigt auch wieder, dass die in der öffentlichen Meinung oft immer noch so etwas als, ja, wie soll ich sagen, Entmythologisierung jetzt interpretiert wird, als ob es noch irgendwo einer Lebenskraft bedarf, um Lebewesen herzustellen. Das ist im Grunde seit 1953 der Entdeckung durch Watson Crick's Doppelhelix sozusagen obsolet. Und insofern, naja, was soll ich noch dazu sagen? Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen.
Aber was wäre zu tun?
Was meinen Sie denn?
Also,
dazu müssten wir ein Kriterium haben. Was für ein Leben wollen Sie denn? Was ist natürlich, was ist künstlich? Und wollen Sie sozusagen, jetzt brauchen wir eine Lebensdefinition. Was
aber
ist
jetzt,
denn Ihre?
Jetzt stellen Sie die Uhr wieder auf 8:30. Das können wir uns nicht leisten.
Das müssen wir aber.
Wir haben das versucht naja, wenigstens konkurrierende Lebensbilder darzustellen.
Mhm. Die und Frage jetzt, ist grundsätzlich.
Jetzt ob wollen wir, doch die Leute wissen, was, worauf will der Ingen Siebraus? Was muss ich tun? Müssen wir den Greg Venter,
nee.
Müssen wir
also,
nicht, ne?
Nein, also jetzt würde ich mal vorsichtig sein, ne? Das Prinzip Menschenwürde, Menschenrecht gilt auch für Craig Venter, jedenfalls im weitesten Sinne. Aber ich würde schon sagen, wir müssen uns wirklich über den Lebensbegriff im Klaren sein. Welches Leben wollen wir denn retten und schützen? Die Frage habe ich vorhin schon mal gestellt. Wer also kritisiert, hat die Bringschuld, seinen Lebensbegriff auf den Tisch zu legen. Warum soll ich denn jetzt einen Lebensbegriff predigen, den an den anderen glauben sollen? Ich will mal zwei Alternativen nennen. Entweder ich sage Leben, das ist so eine Genommaschine, die irgendwie Eiweiße produziert. Oder Leben, das ist sowas im aristotelischen Sinne, etwas, das ein Ziel in sich selbst hat. Soll dieses Ziel von natürlichen Pflanzen, Wachstum, Tieren, auch von mir aus Bakterien geschützt werden? Dann bitteschön, dann soll man sich dafür einsetzen.
Das ist aber ich täusche mich doch nicht, auch wenn Sie sagen, das ist nicht mein Job, dass Sie zu Umschlag B neigen.
Ich bin erstmal hier Biophilosoph und lass mich nicht in die Falle hier locken. Wir machen beim nächsten Mal dann einen Ethikkurs, einen Bioethikkurs. Dann haben wir ja schon ein bisschen den Lebensbegriff vorher geklärt.
Ja, jetzt will ich noch sagen, wer hier der Mann eher für die Fragen als für die Antworten war. Jedenfalls, was den letzten Schluss anging, Hans-Werner Ingensieb, Professor für Philosophie, gleichzeitig Biologe an der Uni in Duisburg-Essen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind, Herr Ingensieb.
Ich danke Ihnen.
WDR5.de, das wäre der Weg für Sie, falls Sie diese Sendung nochmal in Ruhe nachhören möchten. Sie können auch anderen Bescheid sagen, dass Sie sich das mal anhören, WDR5.de, oder Sie können das Philosophische Radio auch abonnieren. Nächsten Freitag, wichtiger Termin, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Glücklicherweise,
das Leben geht
richtig rund weiter und glücklicherweise sind ja die Zeiten vorbei, wo Philosophen gesagt haben, Fußball, das ist profaner Mist. Ich lade Sie ein, nächsten Freitag auf die erste halbe Stunde von Uruguay gegen Frankreich zu verzichten und stattdessen Gunter Gebauer bei uns zuzuhören. Er ist Sportphilosoph und er interessiert sich für das Heilige am Fußball. Worin besteht das Geheimnis? Was ist das Religiöse am Fußball? Oder vielleicht eine Nummer kleiner, worin besteht die Poesie dieses Spiels? Schreiben Sie was auf, was wir dann nächsten Freitag ab 20.05 Uhr hier zitieren können, an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören für heute Abend im Namen von Gundi Große. Redaktion Alex Cabrera in der Technik, am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.